Bei mir ist das überschrieben mit König Asas Erfolge. Asa tat, was gut und recht war und dem Herrn, seinem Gott, gefiel. Er ließ die Altäre und Opferstätten der fremden Götter zerstören, die geweihten Steinmale in Stücke schlagen und die geweihten Pfähle umhauen. Er forderte das Volk von Juda auf, dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren zu gehorchen und seine Gesetze und all seine Gebote zu befolgen. Auch in den anderen Städten Judas beseitigte er die Opferstätte der fremden Götter und die Räucheraltäre. In diesen Jahren hatte das Land Frieden, weil der Herr dafür sorgte, dass Asa von keiner Seite angegriffen wurde. Er nutzte diese Zeit, um eine Reihe von Städten in Juda zu befestigen. Und dann auch aus dem 14. Kapitel die Verse 8 bis 11. Die Äthiopier oder der Äthiopier Serach rückte mit einem Millionenheer und 300 Streitwagen gegen Juda vor und kam bis Maraisha. Asa zog ihm entgegen und die beiden Heere stellten sich im Zephatal bei Maraisha zum Kampf auf. Asa betete zum Herrn, seinem Gott: Herr, wenn du jemanden beistehst, hat es nichts zu sagen, ob er schwach oder stark ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns ganz auf dich. Im Vertrauen auf dich sind wir gegen diese Übermacht angetreten. Du, Herr, bist unser Gott. Zeige doch, dass keine menschliche Macht gegen dich etwas ausrichten kann. Und dann aus 2. Chroniker 15, die Verse 1 bis 2. Der Geist Gottes nahm Besitz von Asaria, dem Sohn Odets, so dass er Asa entgegenging und ihm sagte: Hör mir zu, König Asa und ihr Männer von Juda und Benjamin. Der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich von euch abwenden. Und dann noch aus dem 15. der Vers 16. Asa setzte seine Mutter Mascha als Königsmutter ab, weil sie einen verabscheuungswürdigen Götzenbild oder ein abschätziges Götzenbild der Göttin Aschera aufgestellt hatte. Das Götzenbild ließ er umhauen, in Stücke schlagen und im Kidrontal verbrennen. Ja, so wieder mal vorweg die Lesung und ich freue mich jetzt, Gust, von dir dürfen mehr zu hören.
Ja, guten Mittag miteinander. Schön, dass ihr da seid, euch Zeit genommen habt für diesen zweiten Gottesdienst. Ich hoffe, es darf euch erfrischen. Ja, meine letzte Predigt, offiziell im Dienst als angestellter Pastor hier in der Stammi, ist etwas Spezielles. Aber eigentlich, wie es David schon angetönt hat, ist es etwas, was mir immer wieder auf dem Herzen gelegen hat und diejenigen, die mich etwas besser kennen, wissen das. Dieses Anliegen für Gottes segensreiche Wirken und wie es dazu kommen kann. Und was haben wir, wie viele Segnungen haben wir erlebt seit dem Sommer 2000? Gell? Unglaublich, was Gott uns geschenkt hat. Und Gott macht Fortsetzung. Vorletzten Sonntag durften wir in einem zweiten Gottesdienst noch einmal 6 wertvolle Menschen aus den Walachen-Volksgruppe taufen und uns freuen daran. Und nach dem Taufgottesdienst, Gottes Wirken war so stark, kamen 3 Menschen und haben ihr Leben Jesus anvertraut. Hammer, oder? Gottes Wirken, das nicht eingeschränkt ist. Wir können sagen, ja, wo liegen denn mögliche Gründe? Was könnten wir aufzählen? Was würdet ihr aufzählen? Weshalb kam es dazu? Trotz Fehlerhaftigkeit, Schwächen und Versagen meinerseits in manchen Bereichen, Unzulänglichkeiten. Ich glaube, die Hauptursache ist Gottes Wirken in seiner großen Gnade. So lesen wir das zum Beispiel in Apostelgeschichte 11, 23, wo das Wirken des lebendigen Gottes sichtbar wurde und Barnabas ging dann hin und dann heißt es, als er sah die große Gnade Gottes. Das ist zentral, Gottes Gnade. Aber es ist auch ein großes Geheimnis und eine Predigt reicht sicher nicht, um zu erklären, wo mögliche Gründe sein dürften. Aber eine Sache möchte ich herausgreifen. Ich glaube, es ist sehr zentral, wo unsere Herzen anbeten. Ob unsere Herzen ungeteilt sind bei Gott, so wie es in diesem Jahresvers, den ich gezogen habe, Anfang Jahr zu lesen ist, 2. Chroniker 16, Vers 9 in der Schlachterübersetzung. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn, mit der Betonung auf ihn allein gerichtet ist. Gott will uns seine Nähe und Tiefe stärker erfahren lassen, persönlich, familiär, als Gemeinde, wo wir unsere Herzen ungeteilt auf ihn ausrichten. Und das ist ja etwas, was nicht einfach einmal geschieht, sage ich, wende mich Jesus zu, sondern es ist ein tägliches Geschehen oder es findet nicht statt. Lasst uns aus dem Leben von König Asa einige Dinge herausgreifen, was es heißt, Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Einmal Anbetung bejaht Gottes Sehnsucht. Es ist Gottes Herz, das er ausgießt in unsere Mitte hinein und sagt, ich wünsche mir, dass ihr mit ungeteiltem Herz auf mich lebt. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, jeden Winkel, alle Herzen, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. 35 Jahre lang, müssen wir uns vorstellen, hat der König Asa dieses ungeteilte Herz eingeübt, gelebt, den Segen von Gott erfahren. Frieden, Sicherheit, Wohlergehen im Land. Und dann die letzten 6 Jahre seines Lebens, als er Gott mit geteiltem Herzen diente, erlebte er die Zerstörung. Ich habe im ersten Gottesdienst in den Livestream hineingesagt, das möchte ich auch unseren Regierenden in unserem Land ans Herz legen. Unser Land in der Bundesverfassung steht immer noch im Namen Gottes des Allmächtigen. Und was hat Gott uns als kleines, unbedeutendes Land alles an Wohlergehen geschenkt durch diese Ausrichtung auf ihn? Seit Jahren sind wir am Abreißen und wir leben mit einem geteilten Herz als Schweiz. Und ich habe großes Anliegen, dass unsere Regierung versteht, was jetzt im Moment abläuft. Diese Dinge, die wir erleben, würden eine massive Veränderung zum Besseren erleben, wenn wir uns als Volk wieder neu ungeteilt dem lebendigen Gott zuwenden würden. Asa hat 35 Jahre tiefen Segen erlebt durch ein ungeteiltes Herz. Und er erfuhr die Kraft Gottes. Wisst ihr, wir können nicht anbeten, aber wir können den Inhalt unserer Anbetung wählen. Und was wir anbeten, gewinnt Macht über uns. Ein geteiltes Herz sucht die Hilfe und Orientierung Bedeutung bei anderen Menschen, bei Situationen, in Machtstrukturen. Und wir sehen hier, ich habe das aufgezeichnet, ein geteiltes Herz. Da, wo Besitz, Macht, Status, Schönheit, Intellekt, Anerkennung uns beherrscht, wird es unser Herz zerreißen. Und das Problem ist, dass unser Ego auf dem Thron der Herrschaft lebt und Christus bei Christen ist zur Seite gesetzt. Ich möchte euch nicht vorenthalten, nochmal dieses Zitat des Schriftstellers David Foster vor Augen zu führen. Ich habe es ja schon mal zitiert, aber ich finde das so wichtig und zentral, deshalb möchte ich euch das nochmal vorlesen. Es war kurz vor seinem Suizid, dieser Schriftsteller David Foster, und er las diese Worte einem Abschlussjahrgang eines Colleges vor. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei auswählen. Und ein einleuchtender Grund, sich dafür eine Art Gott oder spirituelles Anbetungsobjekt auszusuchen, ist, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leibe auffressen wird. Wenn ihr Geld und materielle Güter anbetet, wenn ihr daraus euren Lebenssinn zieht, dann werdet ihr davon nie genug haben. Wenn ihr euren Körper, eure Schönheit und sexuelle Attraktivität anbetet, dann werdet ihr euch immer hässlich fühlen. Und wenn mit der Zeit das Alter seine Spuren hinterlässt, dann sterbt ihr 1000 Tode, bis euch die Trauer darüber einholt. Wenn ihr Macht anbetet, dann werdet ihr euch schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über andere haben müssen, um eure eigene Angst zu betäuben. Wenn ihr euren Intellekt anbetet und als kluge Menschen gelten möchtet, dann werdet ihr euch als Idioten und Hochstapler fühlen, die jederzeit auffliegen können. Aber das Infame an diesen Formen von Anbetung ist, dass sie unbewusst ablaufen. Es sind die persönlichen Standardeinstellungen, die in jedem von uns von vornherein eingestellt worden sind. Und darüber können wir diskutieren, ob sie von vornherein eingestellt worden sind oder ob wir Einfluss darauf haben. Wenn wir hier das Ego auf dem Thron belassen, wird Besitz, Macht, Status, Schönheit, Intellekt und so weiter uns bestimmen und in Unfreiheit hineinführen. Was betest du an? Was ist das Zentralste und Wichtigste in deinem Leben? Gott sagt, wenn etwas sich dazwischen schiebt, räume es aus. So haben wir als Ehepaar immer wieder diese Momente, wo wir gemerkt haben, Gott will ungeteilte Anbetung, aber jetzt hockt das Ego auf dem Stuhl. Jetzt geht es um Rechthaberei. Und wir wollten immer wieder das ausräumen und sagen, nein, Jesus soll auf dem Thron sein. Es braucht immer wieder Reinigung. Und Gott sagt dann, ich erweise mich mächtig in eure Ehe, in eure Situation hinein. Es waren einige ältere Geschwister im Jahr 2000, immer vor dem Gottesdienst haben sie sich getroffen zum Gebet. Und sie haben gerungen für ein ungeteiltes Herz. Sie haben um Erneuerung gebetet. Und Gott hat erhört, Gott hat gesagt, ich erweise mich mächtig. Und ich denke, wir werden in der Ewigkeit einmal sehen, was diese Gebete von Eltern, Geschwister im Reich Gottes bewegt haben. Und Gott legte uns diese Sehnsucht tief in unser Herz hinein, in diese Geschwister, in diese Gemeinde hinein, Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Und daran haben wir immer wieder gearbeitet und uns darauf eingelassen. Es begann mit einem Entscheid, Reineck neue Räume zu verlassen und in eine alte, verlotterte Kirche zu ziehen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott Gemeinde baut in diesen Räumen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das entstehen konnte, was Gott getan hat. Aber er hat es getan, weil er aufs Herz geschaut hat, nicht auf die Räumlichkeiten. Das Zweite, Anbetung erneuert den Altar des Herrn beständig. Jetzt sehe ich gerade, dass die Zeit weg ist. Nicht, dass wir dann bis 1 Uhr predigen. Von Asa heißt es, dass er den Altar des Herrn erneuert hat. 2. Chroniker 15, 8. Im Alten Testament ist der Altar der Ort der alleinigen Anbetung. Nur was Gott wohlgefällig ist, sollte darauf geopfert werden. Zu Asas Zeit war das Tempelprostitution, Anbetung fremder Götter, umliegender Völker in Verbindung mit ausschweifender Sexualität bis hin im Kult der Aschera rituelle Kinderopfer. Schrecklich. Leider auch heute wieder immer sichtbarer. Und statt Wohlgeruch stieg ein beißender, ätzender, stinkender Geruch zu Gott hoch und weckte seinen Zorn. Weshalb? Weil wenn so gelebt wird, gibt es immer Opfer um uns herum. Da leiden die Menschen, da werden sie in Mitleidenschaft gezogen, da werden Menschen verletzt und kaputt gemacht. Deshalb weckt es Gottes Zorn. Und Asa ging hin und räumte diese Dinge, die auf seinem Thron saßen und auf dem Thron des Volkes Gottes, räumte er konsequent weg alles. Es brauchte bestimmt viel Mut von ihm. Er musste Menschen enttäuschen. Er stand manchmal ganz allein und trotzdem entschied er sich für ein ungeteiltes Herz. Er hatte viele gegen sich, aber den einen für sich, den wirkenden, lebendigen Gott. Und Gott sagte, ich sehe es, ich will mich mächtig erweisen an ihm, im ganzen Volk. Der Wohlgeruch wird da aufsteigen, wo wir das Feuer alleiniger Anbetung am Brennen halten. Gell? Paulus sagt, ja, wir sollen ihn mit ungeteiltem Herzen anbeten, als lebendige Opfer, Römer 12. Das Problem nur ist mit dem lebendigen Opfer, welches? Es kriecht immer wieder vom Altar runter. Immer wieder in meinem Leben, und ich sehe das bei anderen Menschen auch, und es braucht Entscheidungen. Nein, Herr, du allein. Du allein sollst auf dem Thron sitzen. Du allein sollst das Sagen haben. Sehen wir, wenn er auf dem Thron sitzt, dann muss unser Ego weichen. Dann wird es herabgesetzt, aber unter den segensreichen Einfluss des lebendigen Gottes. Und dann wird seine Kraft uns erfüllen, unsere Herzen, und auf unsere Machtverhalten Einfluss nehmen, auf unseren Besitz, auf unsere Schönheit, auf unseren Intellekt, Anerkennung, Status, was immer. Und es wird in die richtige Ordnung gesetzt vom lebendigen Gott. Es wird zur Kraft der Sendung werden, in diese Welt hinein, die Gottes Liebe dringend braucht. Toffi hat mir noch darauf hingewiesen, dass der Stuhl hier, der Thron, der abgegeben wird mit E, heißt He. Nicht mehr ich, sondern He, er. Kann man behalten, oder? Alles, was uns wichtiger ist, als Gott, versklavt uns. Seht ihr, manches, was wir heute als psychische Störungen bezeichnen, können wir im Grunde auch sagen, da werden falsche Götter angebetet. Beherrscht sein durch Götzen, Perfektionismus, was bewirkt er? Zerstörung. Arbeitssucht, Verlangen, die Erwartungen anderer zu erfüllen, einem perfekten Bild von sich entsprechen zu wollen. Diese Außenorientierung, wo die zu viel Kraft und Zeit bekommt, wird sie uns verklaven. Wirst du jemals schön genug sein? Ich nicht. Wenn man älter wird, sowieso nicht mehr. All diese Dinge, diese Götzen, bis hin zum Wunsch, den Klimawandel zu verhindern, das sind ja gute Dinge. Aber wo wir ihnen einen zu hohen Stellenwert geben, werden sie uns beherrschen. Und deshalb dieser verbissene Kampf im Klimawandel, diese Ideologie, die sich durchsetzen will und alle zerstört, die sich dem entgegenstellen wollen. Haben wir da das richtige Maß? Und so müssen wir immer wieder merken, diese Dinge Gott zu unterstellen, und er wird uns die richtige Bedeutung dessen lehren, den richtigen Einsatz von Zeit und Kraft und Mitteln. Denn die positiven Dinge stärkt Gott, aber wo sie uns zu Götzen werden und uns beherrschen, wird er dagegen halten. Welcher Geruch strömt von deinem Altar aus? Ist deinem Herzen ein lieblicher Geruch, wo sich Gott darüber freut? Ich möchte das in meinem Leben immer wieder gewinnen. Lasst uns das wegräumen, was ihn hindert. Die damalige Gemeindeleitung vom Anfang bis heute und auch jetzt sind Ermöglicher und leidenschaftliche Anbeter und Anbeterinnen gewesen und sind es. Da bin ich Gott von Herzen dankbar. Wir suchten miteinander die Ehre Gottes immer wieder und überlegten uns, was hindert Gott am Wirken? Viele Kämpfe haben wir durchgekämpft, und ich bin ganz herzlich dankbar euch allen, die mich darin auch unterstützt haben, der Leitung und vielen Menschen in dieser Gemeinde. Herzlichen Dank, dass ihr das durchgestanden habt mit uns, mit mir, auch Doris mit mir als Mann. Und gemeinsam unterwegs zu sein und zu dienen. Und Gott hat gesagt, ich will mich mächtig erweisen. Ich werde segnen. Auch das dritte, Anbetung sucht und empfängt freudig das Reden Gottes vom Thron. Hör mir zu, Asa, sagt der Prophet. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Als nun Asa die Worte hörte, fasste er Mut. Seht ihr? Das ist das, was geschieht hier, wenn wir in unser Leben hineinreden lassen von Gott. Dann geschieht Mut, da geschieht Kraft. Asa sucht in seinem ganzen Regieren die Gegenwart Gottes, seine Ehre mit ungeteiltem Herzen. Er wusste, ich brauche Gott. Ich brauche Gott, der mir auch verstopfte Segensquellen zeigt, die Ursachen, dass ich ausräumen kann, dass unser Volk neuen Segen erleben kann. Seit 1864, in der Gründung der jetzigen Stammi, spielte die alleinige Orientierung auf das Wort Gottes die entscheidende Rolle. In der 100-Jahr-Schrift, verfasst von Jakob Gubler, 1964, die Schrift heißt, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Sein Wort. Seht ihr, die Bibel ist Gottes abschließende in allen Aussagen über Gott verbindliche und verlässliche Quelle der Wahrheit Gottes. Sie bezeugt das Reden und Wirken des Erlösers Jesus Christus. Sie bezeugt die Zukunft. Hatte nicht Gott, der himmlische Vater, über Jesus dieses Wort ausgesprochen? Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Auf ihn. Hören heißt in der Bibel gehorchen. Sich ihm unterstellen. Das Ego vom Thron, ihn draufsetzen. Die Offenbarung Gottes. Es gibt heute viele Stimmen, auch unter Evangelikalen, die diese biblische Offenbarung anfangen zu untergraben, umzudeuten, abzuschwächen, für nichtig zu erklären. Aber Vorsicht! Seit den ersten Christen der Lehre der Apostel gibt es einen roten Faden des Konsenses der Lehre über Gott und die Menschen. Und es ist vor allem vorwiegend die westliche Welt, die sich nun von diesem Konsens, von dieser Offenbarung abwendet. Ich habe etwas nicht vergessen, was wir uns merken sollten und nicht vergessen sollten. Adolf Pohl, er hat im damaligen Ostdeutschland, ein Theologe, hat dieses Wort geprägt aus der Offenbarung heraus. Wie die Gemeinde mit dem Wort umgeht, so geht der Herr mit ihr um. Wie du persönlich in deinem Leben mit dem Wort Gottes umgehst, so geht der Herr mit dir um. Er hat uns sein Reden gegeben zum Heil. Und es war im ersten Gemeindewochenende im Jahr 2000, als wir als Gemeinde uns gesammelt haben und die Schrift studiert und überlegt, was ist die Identität der Gemeinde? Was ist ihr Auftrag? Was ist ihre Kraft? Und daraus haben wir die Vision formuliert und das Leitbild, das jetzt weiter konkretisiert wurde. Einmal ging es darum, Gottes Werkzeug in dieser Stadt und Umgebung und weltweit zu sein. Dann haben wir das verfeinert. Stammi, Kirche, die bewegt. Wir wollten uns von Gott selbst bewegen lassen, um dann diese Bewegung weiterzugeben. Heute heißt sie Gott begegnen, Veränderung erleben, Menschen beschenken. Es geht darum, diesen Auftrag fortzusetzen. In diesen ganzen Veränderungsprozessen bis hin zum Neubau und Umzug in unsere Räume suchten wir das Reden Gottes. Da mussten wir manchmal auch falsches Reden ausscheiden. Da könnten wir auch einiges dazu sagen. Unser Gebet lautete, Herr, segne nicht das, was ich tue, sondern hilf uns, das zu tun, was du segnest. Diesen markanten Satz haben wir von Rick Warren aus dem Buch Kirche mit Vision. Bis heute beten wir als Mitarbeiterteam auf die Sonntage hin. Herr, schenk ein Wort vom Thron. Schenk dein Reden in die Mitte der Gemeinde hinein. Dein Reden vom Thron. Viele Dinge habe ich in meiner Bibel notiert, habe ich euch auch schon mal mitgeteilt, wo ich Gottes Reden aufgeschrieben habe. Und Gott sagt, wenn ich solche Menschen sehe, solche Gemeinden, ich will mich mächtig erweisen. Ich will wirken. Ich freue mich. So, wo suchst du täglich deine Orientierung? Im Wort Gottes? Gott will zu dir reden. Öffne dein Herz. Wahre Anbetung sucht und empfängt freudig Gottes Reden vom Thron. Manche suchen in wichtigen Entscheidungen oder vor wichtigen Entscheidungen, Verschreiben von Mails, Entscheidungen über die berufliche Veränderung, Partnerschaft, Ehe, Ausbildung nicht prioritär Gottes Angesicht und wundern sich dann über die Schwierigkeiten, die sich ergeben. Wisst ihr, dieses hingegebene Herz ist nicht ohne Schwierigkeiten. Aber der Unterschied ist, Schwierigkeiten werden wir so oder so erleben. Es ist nur die Frage, in welcher Kraft wir sie bewältigen. In eigener Kraft oder mit Gott, der uns darin entscheidend begegnet. Verhärtung gegenüber dem Reden Gottes stellt unser Leben ins Abseits. Das weiß ich aus meinem Leben, aus vielen seelsorgerlichen Gesprächen. Deshalb sucht Anbetung als nächstes in allen Lebensbereichen Gottes Ehre. Asa tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Diese Formulierung ist im Alten Testament symptomatisch, präzise ausgedacht. David war ein Mann mit ungeteiltem Herz Gottes. Auf der anderen Seite heißt es, sie taten wie Jerobeam. Das ist die Seite, die mit geteiltem Herz ohne Gott leben will, die eigenen Dinge verwirklichen will. Und das bringt uns zu diesem Punkt, wo wir merken, wahre Anbetung hat nicht mit Fehlerlosigkeit zu tun, sondern David war ein Mann, der immer wieder zu Gott umkehrte in falschen Dingen. Er tat Buße über seinen Ehebruch. Und wahre Anbetung lebt in beständiger täglicher Umkehr zum Herzen Gottes, um eben Jesus diese Herrschaft zu ermöglichen auf unserem Lebensthron. Beständige Umkehr ist Freude, hat Luther einmal gesagt. Und die Echtheit unseres Glaubens zeigt sich am praktischen Lebensvollzug. Nicht an dem, was wir in erster Linie singen, sondern was wir mit dem Herzen Jesus geben und dann für ihn leben. In allen Entscheidungen suchten wir als Leitung Wege, von denen wir überzeugt waren, sie bereiten Gott die Ehre. Wir fanden das bei euch vielen, die Unterstützung. Ihr wolltet. Manchmal bin ich vor dem Gottesdienst gestanden und habe gesagt, Jesus, wenn jetzt die Besucher nicht dir nachfolgen wollen, dann kommen sie nicht mehr. Versteht ihr? Und das ist etwas, was ich sehr schätze bis heute, dass ihr eine Gemeinde seid, wir eine Gemeinde sind, die Gottes Reden sich wünscht, auch wenn es manchmal nicht angenehm ist. Aber wir wollen, dass Gott den ersten Platz einnimmt. Das ist sein bester Plan mit uns, den er segnen will. Auch in Verkündigung und Seelsorge ging es nicht darum und geht es nicht darum, in erster Linie Probleme zu lösen, sondern wir wollen Menschen begleiten in diese Mitte hinein, dass sie Götzen ablegen können, weil dann Befreiung im Leben da ist und sie in Gottes Kraft, in einer neuen Orientierung ihm dienen können. Im Seelsorgeteam haben wir das aufgearbeitet, auch im Leitbild drin. Es geht darum in Galater 6,2, dass wir einander zurechthelfen sollen. Und da ist ein Begriff gebraucht im Griechischen, das auch gebraucht wird bei Fischern, wenn sie ihre Netze flicken. Weshalb flicken sie die Netze? Dass die Fischer sie wieder gebrauchen können. Das ist Sinn und Absicht der Verkündigung und von Seelsorge im Zentrum. Das Vermächtnis von Luise Schlatter haben wir in Ehre gehalten und mit in diese Räume hineinbekommen und mitgenommen, und die will ich auch nochmal erwähnen. Sie hat die Katharinenkirche geweiht mit der Auflage, dass das Wort Gottes rein und unverfälscht im Gegensatz zu der modernen sogenannten Reformrichtung fleißig gepredigt werden. Wir haben ein Verkündigerteam, das sich das auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen die Ehre Gottes suchen, wir wollen sein Wort predigen. Und was das bewegt hat, könnt ihr in diesem Buch nachlesen. Es ist am Tisch hinten erhältlich, dürft ihr mitnehmen und nachlesen, wie Gott gewirkt hat, unter diesem Grundsatz sein Wort zu predigen. Oder in dieser Schrift, weshalb haben Freikirchen eine große Anziehungskraft. Da drin sind Prinzipien, die Gott uns gelehrt hat. Wisst ihr, dieses ungeteilte Herz, ich muss euch ja das nicht sagen, wie das uns manchmal demütigt, in den Niederlagen, im Versagen, auch mich. unser Schuld, unser Unvermögen in Ehe und Familie. Und da bitte ich euch auch um Vergebung, wo ich zu kurz gegriffen habe bei euch, wo ich Dinge enttäuschen musste, wo ich versagt habe und nicht das getan habe, was richtig gewesen wäre. Gott will nicht Perfektionismus, sondern Ehrlichkeit und Echtheit. Und dann wird er sagen, ich will mich mächtig erweisen. Weiterhin. Das fünfte, Anbetung sucht in allen Bedrängnissen Gottes Stärke und Hilfe, in allen Schwachheiten. Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, denn wir verlassen uns allein auf dich. Was für eine Formulierung von Anbetung. Gott hat der Asa Ruhe im Land gegeben, aber dann zog eine drohende Gefahr auf. Der Kuschiter, der Heerführer mit einem Riesenheer. Aber jetzt komm, Asa. Wir lesen im Text, er selber hatte 580.000 Soldaten. Hätte er nicht sagen können, wir sind die bessere Armee, wir haben die besseren Waffen, wir sind motivierter, wir werden schon siegen. Nein, er wusste im innersten, tiefsten, das, was Segen und Hilfe bringt, können wir nicht mit einem größten Heer verwirklichen. Das geht nicht. Wir können darauf setzen, es wird uns zum Götzendienst werden, oder wir lassen es los an Jesus und er wird es mit seiner Kraft füllen und dann seine Wege bewirken in Situationen. Darum geht es. Er wusste, die entscheidende Hilfe kommt von Gott und nicht von seinen Fähigkeiten oder von seiner Armee. Segensreiche Abhängigkeit von Gott und seinem Wirken. Anbetung lässt die eigene Kraft, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Erfahrungen los an Gott. Und Gott wird es nehmen und er wird sagen, ich werde mich mächtig erweisen. Ich werde es füllen mit meiner Kraft. Seht ihr, die Grenzen unserer Kraft, unserer Möglichkeiten, die Grenzen der eigenen Ohnmacht, die Grenzen der Angriffe des Widersachers, Stolz und Eigenmächtigkeit sind für Gott nie ein Hindernis, wenn wir ihm unsere Verfehlungen bekennen und uns reinigen lassen. Dann gibt es Raum für sein Wirken. Und wir werden erfahren, wie er wirkt in unserem Leben. Wir sind seiner Wahrheit verpflichtet. Und Gott wird sagen, ich werde mich mächtig erweisen. Bauen auf eigene Kraft, Ausbildung, Managementprinzipien, Menschen, die mir dienen sollen und so weiter, werden unsere Anbetung durchstreichen und werden uns kraftlos und überfordert zurücklassen. Wo wir sie ihm weihen, wird er sie füllen mit seiner Kraft. Kann manches hilfreich sein. Gott suchendes Gebet, Fastengebetszeiten sind bis heute zentral im Leben der Stammi. Weil da Gott gesucht wird und was zum Ausdruck bringt, wir können es nicht selbst, wir brauchen dich, Herr. Gott suchendes Gebet, Fastengebetszeiten waren am Anfang in der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Und Gott hat es geschenkt, drei verschiedene Grundstücke zusammenzuführen. Eine Nachbarin so zu beschenken, dass sie sagt, ich habe einen Eigentümer, der viel mehr zahlen würde als ihr, aber ich habe den Eindruck, jemand da oben hat mir gesagt, ich soll es euch geben. Gottes Wirken. Ich will mich mächtig erweisen. Und Gott ist heute derselbe. Als wir wegen einer familiären Situation am Ende unserer Kräfte waren, rief Gott Beter in unserer Gemeinde für uns zu beten und hat uns wieder aufgerichtet und hat uns beschenkt und uns erleben lassen, wie mächtig er wirken kann. Das sechste, Anbetung bringt ihm Geweihtes in das Haus Gottes. Er brachte in Haus Gottes, was geheiligt war, Silber, Gold und Gefäße. Was er selbst weihte, lesen wir hier im Text. Wisst ihr, Asa wusste zu unterscheiden, was richtig war für sich zu gebrauchen und was Gott gehörte, was er ins Haus Gottes bringen sollte. Dass Gott das zu geben, was ihm zusteht, was er sich von uns wünscht, das ist ungeteilte Anbetung, dass wir es über unsere Wünsche stellen. Ihm Geweihtes verändert Gott immer in Gold, geistlich gesehen. Gott schenkte 35 Jahre Frieden im Land. Anbetung mit ungeteiltem Herzen weiht sich Jesus ganz und bringt Geweihtes ihm in sein Reich, in seine Gemeinde. Diejenigen, die Jesus erlöst hat, die gehören nicht mehr sich selbst, sagt uns das Wort Gottes. Jesus hat uns erkauft durch seine Tat am Kreuz. Wir sind Erlöste und von Gott Erworbene, mit dem Sinn, dass wir uns für ihn einsetzen. Er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2. Korinther 5, 15. Für ihn leben. Anbetung versteht sich als Gefäß, das Gott geweiht ist, das er erfüllt mit seiner Liebe, Weisheit und Kraft für sein Reich. Wie viele unter euch haben über Jahre und Jahrzehnte ihre Begabungen in dieser Gemeinde eingebracht, im Reich Gottes? Mittel gegeben, Erfahrungen geschenkt, fröhlich und mit großer Leidenschaft in die Gemeinde hineingenommen. Jungschi, Kinderbereich, Musik, Technik, Sekretariat, Gertrud damals, dann Monika, bis heute mit großer Liebe, in dienender Unterstützung, ihre Weisheit zur Verfügung gestellt. Ich wüsste nicht, wo wir heute wären ohne sie. Ganz herzlichen Dank für alles, was Doris freigesetzt hat, mich im Reich Gottes. Ganz herzlichen Dank für all dieses Loslassen, dass wir diesen Dienst tun konnten. Wurde eine Not sichtbar in unserer Gemeinde, wurde großzügig abgeholfen. Ich weiß nicht, die Situation, es ging um den Beamer, der nicht mehr funktionierte. Da kam jemand und sagt, du, was kostet da etwas und so? Und großzügig 2000 Franken für den Beamer, gell? Einfach so. Oder ein Ehepaar, das ein großes Vermögen geerbt hat und sagt, wir haben etwas Großes geschenkt bekommen, wir wollen, dass ein Teil von dem der Gemeinde dient, setzt es so ein, wie ihr denkt, dass es für Jesus richtig ist. Was für ein Segen. Mit einem fröhlichen Herzen, mit dem Wunsch zu helfen, sich Jesus selbst ganz zu weihen und ihn dadurch zu ehren, ist ein Schlüssel, dass andere sich dem Herrn ebenso weihen und großzügig ihre Dinge einbringen. In fast 40 Jahren Dienst für Jesus haben wir nie erlebt, dass wir wirklich Mangel erlebt haben. Gott hat immer versorgt, uns persönlich und die Gemeinden, in denen wir gedient haben, auch hier. Ganz herzlichen Dank. Bringen wir das, was Gott uns gegeben hat, in sein Reich ein, so wie er das will, mit Priorität, uns führen lassen in all diesen Dingen, mit unseren Mitteln, mit unseren Begabungen, mit unserer Erfahrung. Wisst ihr, Gott bestehlen zerstört Anbetung. Asa hat das leider am Ende seines Lebens gemacht. Er ging hinein in den Tempel, nahm diesen Schatz heraus und unterstützte ein falsches Bündnis und erlebte Zerstörung, weil er sich an Dingen vergriff, die Gott gehörten. Also ich werde euch nach dem letzten Punkt fragen, wollen wir uns diesem Jesus neu weihen in dieser ungeteilten Anbetung? Ein letztes: Anbetung nutzt Einfluss zur Ehre Gottes. Asa setzte seine Großmutter Macha ab, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie ein Götzenbild der Aschera gemacht hatte. Zerschlug ihr Gräuelbild der Aschera, 1. Könige 15, 13. Asa erkannte den bösen, zerstörerischen Einfluss durch diesen Götzendienst seiner Großmutter im Volk und in der Umgebung der Familie. Anbetung heißt, Einflussbereiche in Liebe und Vollmacht freihalten vom Einfluss zerstörerischer Götzen. Er musste Menschen enttäuschen, Erwartungen. Natürlich, es ging um etwas Größeres, es ging um Gott. Wisst ihr, Gott hat jedem von euch und von mir Einfluss gegeben. Und er wünscht sich und ermutigt uns, diesen Einfluss im Sinne Gottes mit einem ungeteilten Herzen auszuüben. Als Eltern, der Einflussbereich auf die Kinder. Ja, es gibt manchmal Widerstand, oder? Aber es ist wichtig, dass Kinder geprägt werden auf Gott. Als Mann in der Ehe hast du Einfluss. Als Frau auf deinen Mann. Als Geschäftsführer auf Mitarbeitende und Mitarbeiter. Als Großeltern auf die Enkel. Als Leiter in einem Dienstbereich der Gemeinde. Du hast Einfluss. Wir als Pastoren, als Gemeindeleitung auf die ganze Gemeinde. Ich will weiterhin meinen Einfluss als Verkündiger und Pastor und als Pensionierter nutzen, um Gottes Einfluss ins Leben von Menschen hineinzubringen, die er mir anvertraut hat. In unserer Zeit findet ein erbarmungsloser Kampf um die Wahrheit statt. Und Gott will, dass wir uns an seine Wahrheiten binden und ihm vertrauen, dass er uns mit Kraft erfüllt. Vielleicht hören wir dann noch eine Predigtreihe zum Thema Wahrheit. Wir haben darüber im Verkündigerteam letzte Woche gesprochen. Wir mussten Menschen mit ihren Lügen und dunklen Machenschaften, auch die sie in die Gemeinde hineingetragen haben, die Gemeinde schützen. Wir haben Dinge erlebt, wo wir gemerkt haben, da steht der Widersacher dahinter und nicht Gottes Geist. Ihr habt mitgearbeitet, mitgekämpft, in manchem Versagen getragen und Gott gab uns den Sieg. Ich werde mich mächtig erweisen. Das wird auch weiterhin so sein, wo wir uns weiter mit einem ungeteilten Herz diesem Jesus weihen. Ich komme mit einem Beispiel vom Anfang nochmal zurück. Was kann Gott durch ein ungeteiltes Herz tun? In dieser Gruppe der Walachen gibt es einen jungen Mann. Er hatte sein Leben praktisch zerstört. Drogen, Alkohol, Schlägereien, Gefängnis, keine Berufsausbildung. Und dann kam er ins Gespräch zu uns und er hat mich gesagt, ja, gibt es noch einen Weg? Und ich habe ihm erklärt, wie wertvoll er für Jesus Christus ist. Und ich habe ihm das Evangelium erklärt und er hat sein Leben geöffnet, hat sein Ego abgesetzt und Christus auf den Herrschaftsthron seines Lebens gesetzt. Und dann wurde seine Frau, in dieser Volksgruppe ist das etwas anders, ergriffen von seiner Veränderung, von der Kraft Gottes in seinem Leben. Dann die Kleingruppe, wo er drin ist, wurde ergriffen. Sein Vater wurde ergriffen, dann wollten sich 6 Personen taufen lassen. Es waren andere Personen natürlich daran beteiligt, aber etwas Zentrales war dieses ungeteilte Herz dieses jungen Mannes. Und dann die 3 Bekehrungen nach der Taufe. Verstehen wir, wie viel Bewegung in ein Leben hineinkommt, das sich ihm ungeteilt weiht? Und deshalb will ich meine Verkündigung abschließen hier in der Stammi, vorläufig. Wir gehen in die Pension und andere werden euch in der Wahrheit Gottes anleiten. So möchte ich euch jetzt herausfordern, wer sein Herz neu, ungeteilt auf Christus ausrichten will, die Götzen vom Thron stoßen will und Christus allein draufsetzen will, wir schließen jetzt die Augen, dass das niemand sieht, aber du darfst es mit Handhebung bezeugen, wenn du das willst. Und ich werde dann noch beten. Wer will sich Jesus Christus in diesem Sinn neu weihen? Und ich danke dir, Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi, dass du alle unsere Herzen kennst. Und ich bete darum, dass du mir und Doris hilfst, dir mit ungeteiltem Herzen weiterhin zu dienen. Und ich segne jedes Einzelne in diesem Raum, dass du das ungeteilte Herz schenkst, befähigst und bevollmächtigst. Und dass du dich mächtiger weißt in diesem Leben, ganz besonders die sich dir jetzt heute neu weihen, dass du neu auf dem Thron bist, dass du ungeteilte Anbetung entgegennimmst. Ich danke dir von Herzen für alles, was wir gemeinsam erleben durften und auch noch erleben dürfen. Amen.